Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir zusammen sein dürfen in deinem Namen. Wir danken dir, dass du uns zu dir gerufen hast und uns in deine Gemeinde gestellt hast. Und wir bitten dich, dass du gerade den heutigen Abend auch zu unserer Zurüstung und Ermutigung dienen lässt. Amen. Wir kommen heute zum Abschluss unserer Themenreihe über den Heiligen Geist. Und dazu haben wir ein ganz interessantes Thema, nämlich es geht um die pfingstlerischen und die charismatischen Gemeinden, was uns trennt und was uns verbindet. Es geht darum, dass wir auch die kirchengeschichtlichen Entwicklung von der Pfingstgemeinde, von den charismatischen Gemeinden und auch von uns verstehen und dann besser einordnen können. Und bevor ich auf die pfingstlerischen und charismatischen Gemeinden eingehe, ist zunächst etwas wichtig, nämlich die Frage, wer ist mit uns gemeint? Ich, Christopher Hadisa Putro, was trennt mich, was verbindet mich mit den Pfingstlern oder das Betty oder der Thomas oder wir als Axiom Biblik? Ich muss sagen, meine gemeindlichen Wurzeln, die sind sehr interessant. Mein Vater kommt von Indonesien, von der Pfingstgemeinde. Meine Mutter von der Evangelischen Landeskirche in Baden-Württemberg. Dann, wo meine Eltern geheiratet haben und wir Kleinkinder waren, sind wir zunächst in der Baptistengemeinde. Dann sind wir gezügelt, sind in die Landeskirche. Dort musste man sich das Evangelium dazu denken. Dann sind wir in der Brüdergemeinde und dann irgendwann war es da auch nicht gut und dann sind wir in die FEG gekommen, wo wir eine Gemeindegründung haben mitmachen dürfen. Und seit 10 Jahren bin ich in der Axiom Biblik. Und wahrscheinlich hat nicht jeder so eine vielfältige Gemeindegeschichte, aber jeder von uns hat eine Gemeindegeschichte und eine Urabeler, der seit Kind auf, seit Baby hier ist. Der Daniel ist so einer. Der Seti ist auch so einer. Und hätten wir noch ein bisschen ältere Herrschaften von der Gemeinde da, wäre die AB vor 30 Jahren, wo ihr noch kleiner wart, nochmal eine andere AB gewesen wie vor 60 Jahren. Da gab es auch eine Entwicklung innerhalb der Axiom Biblik. Und wenn wir dieses Thema behandeln, was uns trennt und was uns verbindet, da möchte ich gern auf die Ursprünge von der Axiom Biblik zurückgehen. Nämlich die Axiom Biblik hat ihre Wurzeln ja im Hugh Edward Alexander. Und der Alexander, der hat ursprünglich überhaupt keinen Gemeindeverband gründen wollen, sondern er wollte eine Missionsschule gründen. Und die Missionsschule, die wurde dann auch irgendwann gegründet in Genf. Das ist das heutige Ibische Institut Biblique à Genève. Am 7. Juni haben wir übrigens einen Gemeindetag, eine Axiom Biblique Schweiz. Gemeindetag und der findet dort statt. Da kann man mal zu den Wurzeln und da ein bisschen die Luft von Genf schnuppern und ja, vielleicht spürt man auch ein bisschen was von der Atmosphäre dort, wo man mitnehmen kann. Und der Hugh Alexander hatte die Vision, möglichst viele junge Menschen auszurüsten und in die Mission zu schicken. Und tatsächlich gab es Missionare, die nach Indien gegangen sind, nach Nepal, zur Elfenbeinküste, nach Brasilien und so weiter und so fort. Aber nicht alle Missionsschüler haben einen Ruf für die Mission bekommen, sondern einige sind auch in der Schweiz geblieben. Und die waren auch missionarisch aktiv, haben dann Bibelkreise gegründet und aus diesen Bibelkreisen sind dann Gemeinden entstanden. Und ja, wir sind eine von den Gemeinden. Wie kam es dazu, dass der Hugh Alexander überhaupt die Idee hatte, eine Bibelschule, eine Missionsschule zu gründen? Das kam so, Der Hugh Alexander war 17 Jahre alt, da war er in Genf zu Besuch bei seiner Tante, die hat da gewohnt, hat zu der oberen Schicht gehört, und der Hugh Alexander kam ursprünglich von Schottland. Und in Schottland, nachdem er sich bekehrt hat, hat er eine Bibelschule besucht. Der wollte zunächst Theologie studieren und ein Pfarrer werden, wie seine Brüder auch, aber sein Pfarrer hat ihm einen Ratschlag gegeben: Tu nicht Theologie studieren, das ist nichts für dich. Wenn du Theologie studierst, dann musst du so viel bibelkritisches Zeug lernen und dann musst du alles wieder vergessen und mach lieber eine Bibelschule. Und dann hat er eine Bibelschule gemacht, nämlich beim Moody Bible Institute, und das ist von einem Erweckungsprediger gegründet worden. Und dort hat er dann die Bibelschule besucht, und während er diese Bibelschule besucht hat, war in einem anderen Teil von Großbritannien, nämlich in Wales, gerade eine große Erweckungsbewegung. Und zwar unter den Kohlearbeitern. Eine wichtige Person war der Evan Roberts. Und der Evan Roberts, der hatte einen Vater, wo in der Kohlenmine gearbeitet hat. Der Vater hat dann mal einen Unfall gehabt, hat sich das Bein gebrochen und dann konnte er nicht mehr arbeiten. Und dann musste der Roberts mit 12 Jahren eben auch in der Kohlenmine arbeiten. Er kam aus einem gläubigen Elternhaus und hat es dann so gemacht, dass er immer, wenn der Kohlearbeiter da in die Mine gegangen ist, hat er dem Bibelvers zugesprochen. Und es gab dann auch mal eine Explosion in der Kohlenmine. Seine Bibel war dann ein bisschen zerflettert. Es ist eine sehr gefährliche Sache gewesen, dort in den Minen zu arbeiten. Aber der Roberts hatte von Anfang an schon das Anliegen, den Menschen das Evangelium weiter zu sagen. Und das war nicht nur bei ihm so, sondern in der ganzen Umgegend in Wales gab es ganz viele Gemeinden, die haben gebetet, die Gebetsstunden waren voll, und da hat man dafür gebetet: Herr, schenk du doch einen neuen Aufbruch. Und dann hat es tatsächlich einen geistlichen Aufbruch gegeben, eben um 1905 rum, eine Erweckung. Ungefähr 100.000 Menschen sind damals zum Glauben an Jesus gekommen. Wir sehen hier den Evan Roberts, wo er predigt von einer großen Schar von Leuten. Und diese Erweckungsbewegung ist die erste Erweckungsbewegung gewesen, wo man tagtäglich in der Presse von lesen konnte. Das wird berichtet, und dann hat dann eben eine Zeitung auch gezählt, wie viele Leute sind zum Glauben gekommen, eben über 100.000. Und jetzt war der Hugh Alexander eben in der Bibelschule. Und ja, man hat normal die Bibelschule gemacht mit den Andachten, mit dem Lernen und so weiter und so fort, routinemäßig. Und dem Bibelschulleiter, dem war es ein Anliegen, es möge doch nicht immer so trottmäßig laufen, sondern Gott möge uns doch an der Bibelschule auch einen erwecklichen Aufbruch schenken. Und manchen Schülern war das auch ein Anliegen, und dann hat man fest für gebetet, dass Gott eine Erweckung doch auch schenkt an der Bibelschule. Man hat auch den Evan Roberts mal eingeladen, zur Bibelschule zu kommen, und der ist dann tatsächlich auch gekommen, hat dann ein paar Worte gesprochen, und dann hat man gebetet, und dann war es eines Tages soweit, dass tatsächlich auch eine Erweckung gekommen ist in der Bibelschule in Glasgow. Ganz viele Studenten, die haben dann, sind am Morgen früher zur Andacht gekommen, haben schon gesungen und miteinander schon gebetet vor der eigentlichen Andachtszeit. Und da hat man wirklich den erwecklichen Durchbruch spüren können. Der Hugh Alexander hat das nicht so gespürt. Der war keiner von den singenden und betenden Studenten. Also der hat schon gebetet, aber den hat die Erweckung nicht so ergriffen. Und da war er lange Zeit traurig. Und dann hat er gebetet, dass er das doch auch bekäme, aber es kam nie so eine Gefühlswallung über ihn, aber etwas kam über ihn, nämlich die Hand von einem Kommiliton, und der hat gesagt: Es ist nicht entscheidend, was du fühlst, sondern der Glaube. Liest Galater 3, die Verse 13 und 14, da steht, dass wir den verheißenen Geist durch den Glauben empfangen. Glaube, dass du den Heiligen Geist empfangen hast. Und das war für den Hugh Alexander so wichtig. Nicht, was ich fühle und spüre, ist entscheidend, sondern der Glaube, dass Gott mir den Heiligen Geist gibt, durch den Glauben an Jesus Christus. Übrigens, das, was ich jetzt erzählt habe über die erwecklichen Anfänge von der Axiom Biblik, kann man nachlesen. Nämlich in einem Büchlein, das heißt Auf Fels gegründet. Das kann man in der App unter Infos anschauen oder unter, auf unserer Homepage unter Über uns Geschichte, und da kommt das dann auch, ist das auch irgendwo verlinkt. Und während dieser Erweckung dann in der Bibelschule in Glasgow hat der Hugh Alexander den Ruf bekommen, in Genf eine Bibelschule zu gründen. Das sind so die Geschichten rund um unsere Wurzeln, die mir wichtig sind. Und in seinem Buch Auf Fels gegründet, da beschreibt Alexander nun, was eine echte Erweckung ausmacht. Ich muss sagen, ich persönlich habe noch nie so eine Erweckung erlebt wie der Alexander. Sowas kenne ich nur aus den Büchern. Auch die Erweckung in Indonesien, da habe ich einiges gelesen, und das ist hochinteressant, was Gott da alles gewirkt war. Aber ich bin mit erwecklichen Personen zusammen mal gewesen, wo eine Erweckung miterlebt haben. An der Bibelschule in Adelshofen, wo ich meinen Zivildienst gemacht habe, da war, die ist entstanden aus einer Erweckung heraus. Und da habe ich jemanden kennengelernt, und da hat man wie so diesen erwecklichen Geist bei der Person noch gespürt. Und auch mein Schwiegervater hat ja eine Erweckung in Langenthal erlebt, wo er dort Pastor war. Da gab es eine Evangelisation, und bei dieser Evangelisation sind 100 Leute zum Glauben gekommen. 100 Leute auf einen Schlag haben sich bekehrt, und die waren danach im Gottesdienst. Also die Gemeinde, die hat sich gerade verdoppelt. Das ist sehr krass gewesen, und so eine Erweckung, hat mein Schwiegervater gesagt, gibt immer auch einen Haufen zu tun. Deshalb, wenn man für Erweckung betet, da betet man für einen Haufen Arbeit. Einfach so zur Information, aber das ist Arbeit, die sich sicher auch lohnt. Was ist Erweckung? Der Hugh Alexander hat es in seinem Büchlein geschrieben. Und mir ist es wichtig, dass wir vor Augen haben, was Erweckung ist, um unsere Wurzeln von der Axiom Biblik zu verstehen. Erweckung ist ein Eingreifen Gottes in das Leben seiner Kinder und seiner Kirche, um die Führung zu übernehmen. Also Gott will die Führung von uns haben. Aber gerade davor fürchtet man sich, und darum widersetzt man sich ihr. Der Heilige Geist muss seine Rechte beanspruchen und der Mensch seinen Platz hinter dem Herrn einnehmen. Die Menschen müssen ihre Pläne und Gedanken dem unterwerfen, der das Haupt des ganzen Leibes ist. Also das ist Erweckung, wo wir uns ganz dem Herrn Jesus hingeben als unserem Haupt, wo der Heilige Geist die Führung in unserem Leben haben kann. Dann sagt der Hugh Alexander weiter über die Erweckung: Erweckung enthüllt und verurteilt die Bibelkritik. Sie befreit die Opfer des Zweifels. Sie ist die Rückkehr zur Einfalt, die in Jesus Christus ist, zur absoluten Vollmacht seines Wortes im Leben der Einzelnen und der Kirchen. Man lernt wieder vor Gottes Wort zu zittern. Man spürt die Wirklichkeit und die Autorität der Kraft des Heiligen Geistes und des göttlichen Wortes. Der Heilige Geist selbst wirkt Sündenerkenntnis. Also das absolute Vertrauen zum Wort Gottes, keine Kritisiererei an irgendeiner Stelle, sondern die Unterordnung unter das Wort Gottes ist Zeichen von Erweckung. Und dass Gott zu uns spricht, das Wort Gottes ist heilig, und dass man das Wort Gottes wirklich auch als heiliges Wort Gottes ansieht. Weiter ist Erweckung das Gericht, das der Herr selbst an seinem eigenen Haus beginnt. Sie ist die Geißel, mit der er seinen Tempel reinigt, die Ablehnung aller Kompromisse, aller Zweideutigkeiten. Sie deckt das Unrecht und die Sünde im Heiligtum auf. Geistliche und gläubige Laien ohne Unterschied gehen ans Kreuz, um dort mit Gott ins Reine zu kommen und wirklich einig im Geist zu werden. Buße, dass Gott uns aufzeigen kann, wo hast du gefehlt, wo bist du falsch gegangen, wo bist du Kompromisse im Leben eingegangen. Und dass das uns nicht kalt lässt, sondern dass wir damit zum Kreuz gehen, wo Unversöhnlichkeit ist, dass dort Versöhnung wieder hergestellt werden kann unter dem Kreuz. Das ist Erweckung, wenn Gott uns aufzeigt, wo wir unter dem Gericht Gottes stehen und wir damit zum Kreuz gehen. Das ist Erweckung. Dann ist Erweckung die Begleichung aller Rechnungen vor Gottes Angesicht in Gnade und Wahrheit. Sie ist ehrliches, aufrichtiges Wiedergutmachen des an Mitmenschen verübten Unrechts. In einer echten Erweckung kann man dem nicht ausweichen. Bekenntnis, Wiedergutmachung und Rückerstattung, diesen Preis muss man bezahlen. Es kann nicht nur angehen, dass wir mit Gott im Reinen sind, es geht auch darum, dass wo Gott uns Sünde aufgezeigt hat, dass wir das mit unseren Mitmenschen ins Reine bringen. Das ist Bestandteil von der Erweckung und das kostet manchmal uns was. Vor allem unseren Stolz zugeben, ich bin an dir schuldig geworden, bitte vergib du mir. Erweckung ist ein Blitz, mit dem Gott plötzlich den Himmel zerreißt und den Unterschied zwischen wahrer und falscher Frömmigkeit aufdeckt. Seine Kinder werden von den frommen Formen befreit und lernen zu seinen Füßen endlich seine wahre Liebe kennen. Sie ist wahrlich der Blitz vom Himmel, der die Luft reinigt und eine Veränderung, eine vollständige Umwandlung im Leben der Einzelnen und der Kirchen herbeiführt, dann fallen Regen des Segens. Keine falsche Frömmigkeit, sondern gelebte Liebe Gottes. Dann ist Erweckung das, was für den Sedi und für Nick und andere. Erweckung ist frei entfaltetes Gebet und Lobpreisung unter der Leitung des Heiligen Geistes. Das Gebet ist keine Mühe, sondern eine Macht. Man muss beten, die Herzen sind endlich frei. Die Schüchternen verlieren ihre Scheu, die Leichtsinnigen lernen zittern vor Gott, die Hochmütigen werden demütig, der Himmel mobilisiert alle ungenützten Kräfte der Kirche. Also dieser Gebetseifer, aber auch das Lob Gottes, wo in der Erweckung getragen wird. Wir haben vorhin das schöne Lied gesungen, O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Ein Lied aus der Erweckungsbewegung. Und der Hugh Alexander, der hat ein ganzes Liederbuch voller Lieder geschrieben. Lieder von nicht Krampf und Beschwerlichkeit, sondern von Kraft und Herrlichkeit hat er geschrieben. Und ja, einfach aus der Motivation heraus, die Gemeinde sollte eine gottlobpreisende Gemeinde sein. Und das ist etwas, wo wir ja auch fördern wollen, dass das Lob Gottes unseren Alltag bestimmt. Erweckung entfacht Liebe zu den verlorenen Seelen, den Drang, sie zu Christus zu führen. Echte Erweckung duldet keine Selbstsucht. Sie ist das Gegenteil von Proselytenmacherei und sektiererischem oder lärmendem Wirken. Sie erweckt das Gefühl göttlicher Liebe zur Welt. Die Liebe zu den Verlorenen. Zeichen echter Erweckung, dass man nicht verurteilend über die anderen redet und denkt und abgrenzend, sondern dass man eine Retterliebe für die verlorene Welt hat. Und dann sagt Hugh Alexander noch was ganz Wichtiges am Schluss über Erweckung. Erweckung kann nicht von einem Menschen organisiert werden. Also ich kann euch jetzt nicht Erweckung lehren und dann machen wir Erweckungsversammlung und dann kommt die Erweckung. Das kann nicht menschlich gemacht werden. Sie hängt von Gott allein ab. Sie ist nicht das Erzeugnis fieberhafter Anstrengung, sondern eine Heimsuchung von oben, ein Gnadengeschenk Gottes. Wir können für Erweckung beten, aber dadurch können wir es nicht machen. Und doch will Gott, dass wir betend vor ihn treten. Aber machen können wir es nicht. Das ist ein Geschenk Gottes, das ist ein Geheimnis. Wir sind aufgefordert zum Beten. Gott will handeln, aber wir können es letztendlich nicht machen. Warum habe ich jetzt diese langen Ausführungen gemacht über die Erweckungs- und Heiligungsbewegung, über die Wurzeln von der Axiom Biblik? Die meisten interessiert ja für die Pfingstgemeinden und charismatischen Gemeinden, was uns trennt und was uns verbindet. Nun, die Pfingstgemeinden, die haben genau ihre Wurzeln in der Erweckungsbewegung vom 19. Jahrhundert. Ich habe hier die Prinzipien der Erweckung nochmal kurz aufgelistet. Und die Pfingstgemeinden, die haben von daher genau diese Anliegen, die wir sehen, auch in sich drin. Aber jetzt ist die Pfingstgemeinde, die aus der Erweckungs- und Heiligungsbewegung heraus entstanden ist, hat ja einen speziellen Weg genommen, damals in der Erweckungs- und Heiligungsbewegung. Ich habe darin in der letzten Bibelstunde zum Thema vor einem Monat schon etwas darüber berichtet. In der Erweckungs- und Heiligungsbewegung, da gab es den Begriff der Geistestaufe und daran, da hat man drunter verstanden, dass ein Gläubiger einen besonderen geistlichen Durchbruch erlebt, eine besondere geistliche Erfahrung macht mit dem Heiligen Geist und dabei dann zugerüstet wird für einen besonderen Dienst oder auch für das Leben als Christ. Ich finde es nicht ganz glücklich, dass man damals den Begriff von der Geistestaufe für so ein Erlebnis gewählt hat. Eine geistliche Erfüllung fände ich besser, aber so ist es einfach gewesen. Und jetzt ist es so gewesen, dass die Erweckungsbewegung in Wales auch Auswirkungen nach Amerika hatte. Und jetzt gab es in Los Angeles eine Gemeinde in der Azusa Street, die bestand vor allem aus dunkelhäutigen Menschen. Und dort kam es auch zu einer Erweckung 1906. Und der dortige Prediger Seymour lehrte, dass jeder Christ eigentlich die Geistestaufe noch nach seiner Wiedergeburt bekommen sollte und erleben sollte. Und diese Geistestaufe, damals bei der Erweckung, kam es auch zu enthusiastischen Ausbrüchen mit dem sogenannten Zungenreden. Und der Seymour hat jetzt gelehrt, das Zeichen für die Geistestaufe ist eben das Zungenreden. Und weil eben diese Geistestaufe man gesehen hat als zweites Ereignis nach der Wiedergeburt, redet man auch von einer Zwei-Stufen-Lehre. Und das ist typisch für die klassische Pfingstgemeinde. Klassische Pfingstgemeinde sage ich deshalb, weil es inzwischen Pfingstgemeinden gibt, die nicht mehr diese Zwei-Stufen-Lehre lehren. Klassischerweise ist eine Pfingstgemeinde durch diese Zwei-Stufen-Lehre charakterisiert. Und neben dieser Sonderlehre von der Zwei-Stufen-Lehre gibt es was anderes, was Pfingstgemeinden charakterisiert, nämlich, dass es eine Fokusverschiebung gegeben hat hin zum Heiligen Geist. Es ist ja gut, dass man so auch mit dem Heiligen Geist gerechnet hat in der Erweckungsbewegung. Und auch für uns ist es gut, wenn wir da mit dem Wirken vom Heiligen Geist rechnen. Aber jetzt hat es wie eine Fokusverschiebung gegeben. Und das wird deutlich durch ein Beispiel. Das kommt aus der Entstehungsgeschichte von den Pfingstgemeinden, aber noch vor 1906. Und da kann man nachlesen, 1895 eröffnete ein ehemaliger Baptistenpastor eine Bibelschule namens The Holy Ghost and Us Bible School. Deutsch, der Heilige Geist und wir Bibelschule. Die Schule hatte jedoch weder eine bestimmte Dauer noch einen systematischen Lehrplan und eigentliche Lehrer. Also kein Lehrplan, keine Lehrer, Heilige Geist und wir, das war das, die Bibelschule. Nur der Heilige Geist sollte diese irdischen Ordnungen und auch die Aussendung der Absolventen bestimmen. So verbrachten einige Studenten viele Stunden auf dem dortigen Gebetsturm und sie begannen dann in neuen Sprachen zu reden. Also das ist ein ganz krasses Beispiel, die Fokussierung nur auf den Heiligen Geist, kein Lehrplan, nicht eine Bibel aufschlagen, oder wahrscheinlich haben sie schon die Bibel aufgeschlagen, hoffentlich in der Bibelschule. Aber man sieht diese Fokussierung ganz auf den Heiligen Geist. Und wir sehen das auch heute noch in manchen Pfingstgemeinden, oder wenn man mit Pfingstlern betet, da erlebt man häufig, dass die Pfingstler auch zum Heiligen Geist beten. Wir haben ja die Frage, was eint uns mit den Pfingstlern und was trennt uns? Was uns eint, sind ganz sicher diese Wurzeln, die wir hier sehen. Wir haben ja dieselben Wurzeln, dieselben Grundanliegen. Und was wir auch haben wie die Pfingstler ist, dass wir den Wunsch haben, vom Heiligen Geist geführt unser Leben zu führen. Aber was trennt uns von ihnen? Ganz klar, die Zwei-Stufen-Lehre, wobei, ich habe es schon erwähnt, nicht alle Pfingstgemeinden vertreten diese noch. Und in der Schweiz, da ist es sehr stark so, dass es nur noch wenige Gemeinden gibt. Und in den Gemeinden gibt es einige Leute, aber es wird zunehmend weniger vertreten. Da hat es eine theologische Korrektur gegeben bei einigen Pfingstgemeinden. Und es ist sehr erfreulich, wenn auch Korrekturen geschehen. Aber sie wird nach wie vor auch noch vertreten. Und dann ist die starke Fokussierung auf den Heiligen Geist in Pfingstgemeinden. Und diese starke Fokussierung auf den Heiligen Geist finden wir nicht. Im Neuen Testament, da finden wir viel mehr Stellen, wie Johannes 16, Vers 14, wo es heißt, dass der Heilige Geist Jesus verherrlicht. Also Jesus steht im Zentrum, nicht so sehr der Heilige Geist. Und in Johannes 15, Vers 26, da steht, dass der Heilige Geist Zeugnis von Jesus gibt. Also der Heilige Geist weist von sich weg hin auf Jesus. Und das ist etwas wichtig. Und die Charismatiker, die wollen von Jesus weg. Er hat uns erlöst. Und dann wollen sie sich auf den Heiligen Geist hin fokussieren. Da ist ein großer Unterschied. Und wir sind ja überzeugt, dass der Heilige Geist heute noch direkt reden kann. Aber im pfingstlerischen Bereich ist es so, dass man wie danach strebt, das ist im Fokus, dass der Heilige Geist direkt zu uns redet. Und bei uns ist es der Fokus, der Heilige Geist spricht ganz klar und deutlich durch die Heilige Schrift zu uns. Da wollen wir uns orientieren. Die Bibel ist der Maßstab. Und jetzt kann es sein, dass der Heilige Geist auch hier und da mal wie einen inneren Impuls gibt, was deutlich macht. Das gibt's, das wollen wir nicht irgendwie vernötigen, aber unser Streben ist, Gottes Reden durch das Wort Gottes im Fokus zu haben. Und wenn Gott spezifisch redet, dann wollen wir das als spezifisches Reden annehmen, was wir aber dann immer auch an der Heiligen Schrift prüfen. Jetzt ist die Pfingstbewegung nicht einfach eine Bewegung geblieben, wo abgekoppelt von allem gewesen wäre. wenn die Pfingstbewegung ja auch einen missionarischen Geist hat von der Erweckungs- und Heiligungsbewegung her, da ist es klar, dass man auch das Anliegen hatte, sich weiter auszubreiten. Und genau das ist jetzt in der charismatischen Bewegung passiert. Ab den 50er Jahren in Amerika und ab den 60er Jahren im deutschsprachigen Bereich, da hat sich das pfingstlerische Gedankengut auch in andere Denominationen wie hinein verbreitet. Wie ist das gekommen? Nun, in den 50er Jahren, da haben sich ein paar pfingstlerische Geschäftsleute zusammengetan und haben gesagt, wir gründen einen Verein, eine Vereinigung, die Geschäftsleute des vollen Evangeliums, weil man dann eben noch den Heiligen Geist mit der Geistestaufe und so mit reinpacken konnte. Auf Englisch Full Gospel Men's Fellowship International. International ist auch noch so was Wichtiges für die Amerikaner. Und diese Vereinigung, die war jetzt nicht nur für Pfingstler gedacht, sondern die pfingstlerischen Gründer, die haben gesagt, wir wollen diese Vereinigung öffnen für alle Denominationen, für Katholiken, für Reformierte, für Leute von anderen Freikirchen, für Baptisten und so weiter. Und man hat zwei Fokusse gehabt, einmal dieser überdenominationale Charakter und zu anderem hat man Konferenzen durchgeführt. Bei diesen Konferenzen waren eben Leute von anderen Denominationen dabei, Geschäftsleute, aber auch Pfarrer. Und die sind bei diesen Konferenzen dann in Berührung gekommen mit dem pfingstlerischen Gedankengut. Eben das volle Evangelium, wo man noch mehr haben kann wie das Evangelium. Und so ist die charismatische Bewegung entstanden, weil diese Leute, Geschäftsleute oder Pfarrer, die sind dann nicht plötzlich aus ihren Kirchen ausgetreten, sondern sie haben das pfingstlerische Gedankengut mit in ihre Gemeinden hineingetragen und dort bekannt gemacht. Übrigens im evangelischen und katholischen Bereich, da redet man nicht gern von der charismatischen Erneuerung, wo man da erfahren hat, sondern man redet von der geistlichen Gemeindeerneuerungsbewegung. Geistliche Gemeindeerneuerungsbewegung und den Begriff von der Geistestaufe versucht man zu vermeiden oder anders zu beschreiben. Und zwar macht man das deshalb, weil man mit den Pfingstlern dann nicht so gern in einen Topf geworfen wird, sondern man bleibt ja Katholik oder evangelisch oder wie auch immer. Und dann tut man, ja, man will einfach sagen, wir bleiben unserer Denomination treu. Was ist jetzt charakteristisch für die charismatische Bewegung? Einmal, man betont, der Geist Gottes wird jetzt ausgegossen auf den ganzen Leib Christi, also überdenominationell, und er hat den Leib Christi, die Gemeinde, beschenkt nochmal mit neuen Gaben, mit Geistesgaben, die uns zum Glaubenszeugnis und zur Evangelisation befähigen. Wunderbar, stimmt ja, oder? Und dann ist in der charismatischen Bewegung noch was wichtig, ist wie ein Dreiklang, nämlich ein Dreiklang, wo die Gegenwart von Jesus Christus beim Gläubigen betont. Jesus ist ja unter uns. Falsch. Nee, voll richtig. Und dann wird weiter betont, der Heilige Geist rüstet uns mit Kraft aus. Ja, stimmt, oder? Und dann noch was Drittes, der Lobpreis, der aus dem Werk Gottes an uns resultiert. Stimmt doch auch. Wir wollen Gott loben wegen dem Werk, wo er bei uns gemacht hat. Und dieser Dreiklang, das ist PPP, Presence, Gegenwart Jesu, Power, Befähigung, Kraftausrüstung und Praise, Lobpreis Gottes. Wenn wir diesen Dreiklang so uns anschauen, können wir fragen, was ist denn falsch an der charismatischen Bewegung? Nichts, oder? Es ist doch genau richtig so. Nun, wir können diese Elemente, diesen Dreiklang sehen bei uns und auch in der Erweckungsgeschichte beim Hugh Alexander, dass das genauso vorgekommen ist. Aber wir müssen etwas vor Augen haben. Das pfingstlerische Gedankengut hat ja nicht nur diese Elemente, sondern das beinhaltet ja auch die Fokussierung auf den Heiligen Geist, dass es da wie eine Verschiebung gegeben hat. Und diese Verselbstständigung vom Heiligen Geist, also Verselbstständigung in Anführungszeichen, die kann gefährlich werden. Die kann gefährlich werden. Wenn es zu einer Fokusverschiebung kommt, wo dann das Hören auf den Heiligen Geist plötzlich wie eine Dominanz bekommt und man das Hören auf den Heiligen Geist nicht mehr irgendwie prüft, dann wird das gefährlich. Und noch etwas müssen wir vor Augen haben. Die charismatische Bewegung, die hat keine einheitliche Lehrausrichtung. Also es gibt katholische Charismatiker, der Hartl, Johannes Hartl ist so einer, und dann gibt es evangelische Charismatiker und dann gibt es andere Charismatiker. Und innerhalb von der charismatischen Bewegung gibt es keine einheitliche Lehrausrichtung, sondern einfach diesen großen Dreiklang. Und dann muss man sehen, die charismatische Bewegung ist ganz, ganz breit. Und wenn man sich nur auf diese drei Punkte, auf diesen Dreiklang von Presence, Power und Praise fokussiert, dann rückt die biblische Lehre in den Hintergrund. Und jetzt, wenn man die Nähe von Jesus erfährt, wenn man die Kraft vom Heiligen Geist erfährt, wenn man Lobpreis macht und dann Emotionen geweckt werden, dann besteht die Gefahr, dass man sehr von seinen Erfahrungen, die man macht, sehr von den Gefühlen, von den Emotionen, die einen erreichen, wie geprägt wird und dass man so das Christsein definiert, aufgrund von den Erfahrungen, aufgrund von den Emotionen und die biblische Lehre in den Hintergrund gerückt wird. Und da ist eine große Gefahr, einmal, dass wir nicht biblisch gegründet werden und es besteht die Gefahr, dass man auch falsche Lehren, zum Beispiel in der katholischen Kirche, dann wie unter den Tisch wischt, weil man dann eben nur diesen Dreiklang liest. Also ich muss sagen, der Johannes Hartl, der tut ganz viele, ganz gute Sachen sagen, wo da mit diesem Dreiklang zusammenhängen. Aber er bleibt nach wie vor Katholik und tut nach wie vor das Fegefeuer und so weiter lehren. Und wenn man das nicht beachtet, kann man da wie auch in falsches Fahrwasser kommen. Also das ist die Gefahr von der charismatischen Bewegung. Und jetzt hat sich die charismatische Bewegung noch weiterentwickelt, und zwar in der sogenannten dritten Welle. Unter der dritten Welle versteht man einen charismatischen Aufbruch, der in den 80er Jahren in den USA begonnen hat. Ein ganz bekannter Vertreter ist der John Wimber, der Gründer von der Vineyard-Bewegung. Und diese Vineyard-Bewegung, die hatte eine große Auswirkung, vor allem durch die Musik, aber auch durch die Konferenzen, wo sie abgehalten haben. Und was ist jetzt die dritte Welle? Das ist eine ganz präzise Definition, ist schwierig zu machen. Was in der dritten Welle jedenfalls ist, ist die Geistestaufe mit dem äußeren Zeichen der Zungenrede wird nicht gelehrt. Das wird nicht explizit gelehrt in der dritten Welle. Aber man kann die dritte Welle auch als Power-Evangelisationsbewegung bezeichnen, weil man großen Wert auf die Zeichen und Wunder gelegt hat. John Wimber ermutigte die Menschen, auf Gottes Reden im persönlichen Leben zu hören und daraus heraus mutig für Kranke um Heilung zu beten, sich um Menschen in der Randgruppe etc. zu kümmern, den Menschen aber auch davon erzählen, dass Gott eine Beziehung zu ihnen sucht. Die dritte Welle kann man mit Power-Charismatik bezeichnen. Zeichen und Wunder als Evangelisationsmethode stehen im Vordergrund. Und der dritten Welle kann man auch den sogenannten Toronto-Segen zuordnen. Darf ich mal kurz fragen, wem sagt der Toronto-Segen was? Ja, je jünger man ist, desto weniger sagt es einem. Das hat auch da was damit zu tun. Der Toronto-Segen, der trat erstmals in den 90er Jahren auf, 94 in der Vineyard-Gemeinde. Und da hat man gebetet und den Leuten die Hände aufgelegt und dann sind die Leute umgefallen oder es kam zu enthusiastischen Auswirkungen, dass Leute angefangen haben zu lachen oder dann am Boden liegen geblieben sind, ruhen im Geist und so weiter. Und das ist eine kuriose Sache gewesen, wo im evangelikalen Raum stark diskutiert wurde. Das kann doch nicht von Gott kommen, wenn da so komische Sachen, Chaos passiert. Das muss irgendwie ein Geist von unten sein oder wie auch immer. Also der Toronto-Segen, den kann man der dritten Welle zuordnen. Und dann auch das Streben nach einem urchristlichen Prophetenamt. Damit ist gemeint, dass man, dass es wieder Propheten auftreten sollten, die in der Vollmacht Gottes auftreten und den Menschen verkündigende Direktzusagen von Gott weitergeben sollten. Gibt es, wenn man jetzt sich da die dritte Welle anschaut, gibt es da Dinge, die uns mit der dritten Welle verbinden? Ja, das gibt's. Das Rechnen mit einem lebendigen Gott. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir das vor Augen haben. Wir haben einen lebendigen Gott, der heute auch noch Zeichen und Wunder tut, der in unser Leben hineinwirkt und der uns gebrauchen will, auch in dieser Welt, um Nöte zu verändern. Doch es gibt auch ganz verschiedene Sachen, die wir von der Bibel her anders beurteilen müssen. Gott kann Zeichen und Wunder durch uns als Kinder Gottes wirken. Aber wir haben das Zeichen und Wunder nicht als Kraftausrüstung für die Evangelisationsmethode bekommen, sondern unsere Evangelisationsmethode ist die Verkündigung vom Wort Gottes. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes, Römer 10, Vers 17. Und das ist die entscheidende Ausgangsbasis. In Athen, da hat der Paulus ja auch verkündigt und hat nicht davor noch Kranke und geheilt und nur weil er Kranke geheilt hat, hätten die Menschen zum Glauben an Jesus kommen können. Also das Entscheidende ist die Verkündigung vom Wort Gottes. Wenn Gott Zeichen und Wunder schenkt, dann ist es dank der Souveränität von Gottes. Und gerade wenn es um Zeichen und Wunder geht, müssen wir beachten, auch der Teufel kann Zeichen und Wunder wirken. Nicht alles Spektakuläre kommt von Gott. Und wenn man sagt, schau, da ist ein Wunder geschehen, das muss von Gott sagen, dann müssen wir sagen, aber Achtung, Zeichen und Wunder können auch von der anderen Seite kommen. Dann lesen wir in 1. Korinther 14 davon, dass Gott nicht ein Gott der Unordnung ist, sondern ein Gott des Friedens. Und gerade wenn man beim Toronto-Segen da so viele Chaotisches oder dann Sachen gesehen hat, wo in keiner Ordnung zu und her gehen, da müssen wir fragen, ist es von Gott oder wenn da Unordnung ist, dann könnte das auch von woanders kommen, von einem anderen Geist. Und das ist ein wichtiges Kennzeichen. Gott ist ein Gott, nicht ein Gott von der Unordnung, sondern ein Gott vom Frieden. Das ist eine Hilfe für uns zu beurteilen, wenn man vielleicht mal in irgendeiner Veranstaltung ist von anderen Gläubigen und da dann Sachen plötzlich sehr chaotisch zugehen. Ja, manches hängt auch mit einer Unorganisation, Nicht-Organisation zusammen. Nicht alles ist der Geist von unten. Aber Einfach diesen Hinweis wollte ich noch geben. Und wenn es ums prophetische Reden geht, da müssen wir unterscheiden zwischen dem, was das Neue Testament unter prophetisch Reden versteht. Wir hatten dazu ja auch mal eine Bibelstunde und so einem urchristlichen Prophetenamt. Dort, wo angebliche Propheten verkündigende Direktzusagen Gottes machen, quasi ein unfehlbares Orakel weitergeben, da müssen wir uns ganz sicher davon distanzieren, denn unfehlbar ist alleine das Wort Gottes. Und wenn jemand eine prophetische Aussage macht, muss die immer am Wort Gottes geprüft werden. Unfehlbarkeit besitzt nie ein Mensch, sondern nur das Wort Gottes. Wenn wir uns jetzt fragen, wie sieht es mit der dritten Welle heute bei uns in der Schweiz aus? So vom Toronto-Segen habe ich jetzt nichts mehr groß gehört in den letzten Jahren, dass da so chaotische Segenszustände geherrscht hätten. Vielleicht hat jemand anderes gehört, aber mir ist es weniger untergelaufen jetzt in den letzten Jahren. Aber was mir viel begegnet ist, ist diese Power-Charismatik, dass Leute wie eine Bibelschule besuchen und dann wird ihnen gesagt, so und jetzt geht raus auf die Straße, betet für die Leute und benutzt die Heilungsgabe quasi als Evangelisationsmethode. Was im Hinblick auf das urchristliche Prophetenamt zu sagen ist, da ist jetzt in den letzten Jahren auch weniger, ist es bedeutend weniger geworden, dass Leute aufstehen und sagen, so spricht der Herr und dann tut man was im Namen Gottes weitersagen, quasi als unfehlbares Direktzusage. Ich habe mich ja mit jemandem von der charismatischen Bewegung getroffen und der hat mir gesagt, das taucht quasi kaum mehr auf, dass jemand mit so einem Anspruch auftritt. Vor 20, 30 Jahren sah das noch ganz anders aus. Aber es gibt natürlich nach wie vor Leute, die als Propheten wirken. Wir haben ein bekanntes Ehepaar, die haben ein bisschen Eheprobleme und weil es da in der Schweiz keinen so guten Propheten gab, sind die dann nach Deutschland gefahren, um dort einen Propheten aufzusuchen. Also es gibt nach wie vor auch solche Persönlichkeiten, von denen man wie eine direkte Anweisung von Gott erhofft. Das zu der pfingstlerischen und charismatischen Bewegung, dass wir es ein bisschen besser einordnen können und beurteilen können. Ich hoffe, euch hat es etwas geholfen, aber mir ist etwas größeres Anliegen, als dass wir die pfingstlerische und charismatische Bewegung gut einordnen und beurteilen können. Mir ist es nämlich ein großes Anliegen, dass wir uns selbst anschauen und uns selbst beurteilen. Wo stehe ich persönlich in meiner Beziehung zu Gott? Bin ich im Reinen mit ihm? Lebe ich in seinem Willen? Wir haben hier diese Sachen von Hugh Alexander, wo er kennzeichnet, was echte Erweckung ist. Und diese Fragen können wir uns persönlich stellen. Hat der Heilige Geist über mein Leben die Führung oder führe ich noch viel selbst? Habe ich das Wort Gottes als absolute Autorität in meinem Leben? Oder lese ich das Wort Gottes nur theoretisch? Wie sieht es aus, wenn mir Sünde aufgedeckt wird? Lasse ich mir überhaupt Sünde aufdecken oder tue ich meine Sünde gern unter den Tisch wischen und tue es gern selbst rechtfertigen? Und wo mir bewusst ist, dass ich schuldig geworden bin bei einem anderen, bin ich bereit, ihn um Vergebung zu bitten? Versuche ich, das begangene Unrecht wieder gut zu machen? Wie ist mein Leben als Christ? Einfach eine Sonntagsfrömmigkeit oder lebe ich in der wahren Liebe Gottes? Wie sieht mein Gebetsleben aus? Bin ich ein lobpreisender Christ und das Gebet ist mir ein großes Anliegen? Wie sieht meine Sicht auf die Welt aus? Habe ich Liebe zu den Verlorenen und einen großen Retterdrang? Also ich wünschte mir, dass bei uns diese Prinzipien wachsen dürfen. Dass uns das ein Anliegen ist, dass der Heilige Geist bei uns ganz neu wirken kann. Und wir wie zu den erwecklichen Anfängen von der Axiom Biblik zurückfinden dürfen. Aber wir wollen uns keinen gesetzlichen Druck machen, so und jetzt müssen wir, weil wir wollen vor Augen haben, Erweckung ist ein Geschenk Gottes. Wir können das nicht organisieren, aber wir können diesen Herzen uns tragen und wollen uns als Werkzeuge von Gott brauchen lassen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich für die Zeit, wo wir jetzt auch lernen konnten, im Hinblick auf die pfingstlerischen und charismatischen Bewegungen, aber auch im Hinblick auf Erweckung. Und uns ist es ein Anliegen, dass du ganz neu Besitz von uns ergreifen kannst, dass du uns führst und leitest durch deinen Geist, dass dein Wort im Zentrum von uns ist und wir die Welt mit den Augen von deiner Retterliebe anschauen. Hilf du uns, gerade in deine Liebe zu wachsen und deine Liebe sichtbar zu machen in der Welt. Und wenn es sein darf, schenk du doch auch unter uns einen neuen, erwecklichen Aufbruch. Amen.